Heute ist wieder ein sonniger Tag in Hamburg.
Willkommen bei einer neuen Folge Mutterkuchen.
Lasst es euch schmecken. So, ich sitze hier wieder mit Merle und Nina. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach unserem Gesabbel das letzte Mal. Irgendwas scheint euch gefallen zu sein.
Nee.
Ja, wahrscheinlich hört sich das auch doch keiner an.
Ja, wahrscheinlich sitzen wir wieder mit Live du, 1.
Genau. Ja. Ja, wir haben uns überlegt, heute einfach mal ein bisschen über unsere jeweiligen Geburten zu sprechen. Wer will anfangen?
Merle?
Yay! Also, bei mir war es ja tatsächlich so, dass Carlotta 10 Tage nach dem errechneten Termin immer noch nicht rauskommen wollte. Und in dem Krankenhaus, in das wir gegangen sind, leiten die nach 10 Tagen ein.
Wir waren im gleichen Krankenhaus, ne?
Ja.
Würdest du da wieder hingehen?
Ja, ich würde da wieder hingehen. Und du?
Ja, ich bin umgezogen, deswegen ja, ist das eh raus. Aber ja, ich glaube auch, ich würde wieder hingehen. Also ich habe auch wirklich, wirklich viele Horrorstories über das Krankenhaus gehört. Aber ich glaube, das würdest du in jedem
über Krankenhaus jeder, glauben. Findet ihr, dass es am Krankenhaus liegt? Also ich finde, es steht und fällt eigentlich mit der Hebamme. Oder war bei mir jedenfalls so. Also ich hatte eine tolle Hebamme bei der Geburt, also einfach Glück. Aber die eine Stunde später kam, die habe ich gesehen und dachte mir...
Ich habe meine Hebamme gar nicht wahrgenommen.
Nee?
Weil echt?
Ich hatte 3 Hebammen. Aber ich erzähle mal gleich weiter. Und genau, an Tag 10 wurde dann eingeleitet und zwar mit einem Ballon. Und die Einleitung dauert 24 Stunden. Und 24 Stunden hatte ich dann so leicht Wehen und wurde dann untersucht und durfte dann in den Kreissaal, weil der Muttermund irgendwie 3 Zentimeter offen war. Und dann sind wir in den Kreissaal gekommen. Ich habe davor noch ordentlich was gegessen, eine Frikadelle in der Cafeteria.
Das ist wichtig für die Geschichte.
Ja, ist ganz wichtig. Ich habe eigentlich während der Geburt nur gegessen.
Das hat Tim bei uns übernommen.
Ja, Arne hat geschlafen.
Ja, schön.
Ja, genau. Und dann kam ich in den Kreissaal und war dann dort noch, ich glaube, 12 Stunden. Ach, lass mich lügen. Auf jeden Fall war ich da 6 Stunden, ohne dass ich irgendwas bekommen habe. Und irgendwann kam die Hebamme zu mir rein und meinte so, ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für eine PDA, eben weil ich schon diese lange Einleitung davor hatte und ich einfach auch nicht mehr konnte irgendwann. Genau, und dann habe ich eine PDA bekommen. Und die war wohl sehr, sehr gut gesetzt. Nach einer Stunde war ich wirklich, betäubt. Also die Beine, ich habe gar nichts mehr gespürt und man brauchte wirklich 3 Leute, um mich umzulegen. Das war ein bisschen gruselig, aber gleichzeitig halt eben auch angenehm, weil ich konnte schlafen. Und irgendwann habe ich, glaube ich, so 3 Stunden geschlafen und dann klopfte es an der Tür. Und... Genau, es klopfte an der Tür und dann kam die Hebamme rein und meinte, schnell, schnell, Sie müssen aufwachen, es geht los. Und ich dachte mir nur so, oh nee, ich schlaf doch gerade, ich habe gerade so schön geträumt, ich kann, ich habe keine Zeit, wirklich.
Doch, keine Zeit.
Habe ich wirklich gesagt. Ich sage, ich schlaf doch gerade so schön, nein, 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 das geht jetzt nicht. Sag doch, wir sehen auf dem CTG diese geburtsvorbereitenden Wehen oder irgendwie, also die konnten irgendwie was anderes sehen. Naja, auf jeden Fall. Hätte ich auch noch weiter schlafen können, aber dann ging es los. Und da ich so betäubt war durch die PDA, habe ich gar nichts gespürt. Was dann irgendwie am Ende ein bisschen doof war, weil ich auch die Presswehen nicht gespürt habe. Und ich sollte dann der Hebamme den Gefallen tun, bei jedem kleinen Druck, den ich spüre, und es war wirklich so, als würde man mich mit einem Finger pieksen, sollte ich tatsächlich so tun, als würde ich groß machen.
Und Arne saß daneben, oder?
Genau, Arne saß daneben, aber der musste da durch.
Für die Leute, die Arne nicht kennen, Arne ist dein Freund.
Genau, Arne ist mein Freund.
Nicht dein Hund oder so.
Nein, er ist nicht mein Hund und mein Hund hatte ich nicht dabei. Ich habe gar keinen Hund. Ja, Arne ist mein Freund, genau. Und er war dabei und er... Ja, genau. Und ich habe, wie gesagt, diese Presswehen nicht gespürt und das war ein bisschen problematisch, weil man dann ja einfach nicht mit rausdrücken kann, sozusagen. Ja, und ich habe es dann aber trotzdem geschafft. Anna hat mich angefeuert. Ich habe am Anfang nicht so, ich hatte das Nina schon mal erzählt, dass ich zwischendurch auch nochmal von der Hebamme angeschrien wurde, weil ich nicht wie ein Hund knurren soll, sondern ganz normal pressen.
Kannst du einmal vormachen?
Das Knurren?
Ja, bitte.
Nein, Quatsch, ich weiß es nicht.
Also hast du da sechs Stunden gemacht.
Ja, nein, also ich weiß, irgendwie habe ich falsch geatmet. Ich weiß nicht, ob ich im Geburtsvorbereitungskurs nicht zugehört habe. Könnte es sein. Ja, es war auf jeden Fall falsch. Und irgendwann nach 2 Stunden Pressing kam Carlotta dann auf die Welt. Aber es war wirklich auch kurz vorm Notkaiserschnitt, da ihre Werte sich halt immer verschlechtert haben, da ich eben nicht mit der Presswehe mitgehen konnte, sozusagen. Und dann haben wir es so noch ein einziges Mal versucht und die Ärztin hat dieses, ich glaube, es heißt Elistieren, da geht die oben ans Kopfende vom Bett und drückt das Kind sozusagen mit raus. Ja, mit voller Kraft.
Das ist, glaube ich, sogar verboten, oder?
Ich weiß es nicht.
Also ich bin keine Hebamme, aber ich glaube, sowas ist gar nicht mehr so.
Soll ich es anzeigen? auf jeden Fall hat es aber geholfen und es hat Carlotta mit rausgedrückt. Und ja, ich muss sagen, durch die PDA hatte ich gar nichts gespürt von der Geburt.
Würdest du denn bei einer zweiten Geburt, wenn du das aussuchen könntest, die PDA wieder wählen?
Also wenn ich die Vorgeschichte nicht hätte von der langen Einleitung und 10 Tage drüber und diese ganze psychische Belastung auch dadurch, weil man immer wartet und dann im Krankenhaus schon ist und so, dann glaube ich, würde ich es ohne versuchen. Aber wenn ich wieder diesen ganz langen Weg habe, dann, also ich bin niemand, der sagt, warum, also dass man es nicht, also dass man unbedingt darauf verzichten muss oder so. Aber nächstes Mal würde ich mir schon eher so den Weg, also dass ich spüre, wie das Kind rauskommt.
Also du würdest dir, wenn du dir das aussuchen könntest, gerne eine natürliche Geburt wünschen, die relativ schnell vorbei ist.
Genau.
Okay.
Ja.
Und bei dir, Maggie?
Ich kann da nicht so richtig mitreden, weil bei mir ging es relativ schnell. Deswegen, ich habe halt auch diese Geschichten von vielen gehört, dass es gerade beim ersten lange dauert. Ja, unsere ist da so ein bisschen anders.
Hattest du eine Sturzgeburt?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich weiß nicht, also ich bin, glaube ich, nachts irgendwann aufgewacht und habe mich dann in Ruhe fertig gemacht und habe mir noch Locken gedreht.
Was man gerne richtig. Ey, hattet ihr das auch? Ich bin wirklich
mega dumm
eigentlich. Jeden Tag habe ich mir die Beine rasiert und habe irgendwelche Kuren in die Haare gemacht, in die Fingernägel.
Ich auch. Mega unnötig, ja.
Ich will für mein Kind frisch sein.
Ja, genau. Ist man ja eh nicht mehr, ne?
Man will nicht so fertig aussehen. Ja. Und ich sah so fertig trotzdem.
Ja, natürlich. Ja, ich auch. Die Locken waren natürlich schon nach 2 Stunden weg, aber gut. Ich hatte aber auch so viel Zeit, weil ich die ganze Zeit dachte, ach, das kann es ja noch nicht richtig sein irgendwie. Und irgendwann sind wir dann morgens ins Krankenhaus gefahren. Wohlgemerkt ich, mit wem?
So krass. Also mein, du bist Auto gefahren, ne?
Ja, ich bin Auto gefahren. Mein Mann hatte keinen Führerschein. Dann dachte ich, wir sind da relativ locker und haben gesagt, komm, wir probieren es, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wenn ich denke, ich kann es nicht fahren, dann nehmen wir uns ein Taxi. Ich fand aber, dass ich fahren konnte.
Und war das Krankenhaus weit entfernt?
Eine Viertelstunde, 20 Minuten.
Und konntest du fahren?
Ja, also ich kann dir zwar heute noch sagen...
Wieder wie so Gas durchgedrückt.
Ja, genau.
Bei der roten Ampel.
Ja. Nein, ich konnte fahren. Ich kann dir zwar heute auf dem ganzen Weg noch sagen, wo ich eine Wehe hatte, aber nee, es ging alles. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren um 9 oder 10 im Krankenhaus und sind dann noch spazieren gegangen. Und ich glaube, um 13 Uhr war Juna da. Also verdammt schnell. Und ich muss auch sagen, das, was ich vorhin so ein bisschen, schon als wir zu dritt gesprochen haben, so ein bisschen erwähnt habe, ich bin halt die ganze Geburt gerannt, also wirklich gelaufen, weil ich selber das Gefühl hatte, ich kann nicht liegen. Aber ich bin auch so ein, wenn ich auch so Schmerzen habe, dann kann ich nicht irgendwo rumliegen, sondern dann muss ich mich einfach bewegen. Und das war so auch. Und ich glaube tatsächlich, dass das echt förderlich war für unsere Geburt, weil das einfach deswegen auch verdammt schnell ging, weil ja ich eben nicht rumlag und die Schwerkraft natürlich so ihren Teil dazu beiträgt. Genau.
Ich finde das Wahnsinn, wie der Körper wirklich in dieser besonderen Situation einfach, wenn man ihn lässt, weiß, was er machen muss.
Ne? Ja, das total. Ich dachte mir auch nicht vorher, wenn du mich, glaube ich, vorher gefragt hättest, wie willst du das machen? Oder ich fand diese Geburtsvorbereitungskurse auch deswegen so, weiß ich nicht, so ein bisschen, oder sie haben mir, glaube ich, nicht so viel gebracht, weil ich mir dachte, klar kann man sich das jetzt vorstellen. Das ist auch interessant zu erfahren, was für verschiedene Wege es gibt. Aber ich hätte mir nie vorher vorstellen können, was ich wirklich dann unter der Geburt will. Und ich glaube, dass es schon vielen Frauen so geht, dass sie am Ende was ganz anderes machen, als sie sich vielleicht ursprünglich vorgenommen oder gedacht hätten, wie sie sich verhalten unter der Geburt. So hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich nur renne.
Also das sagen die Hebammen doch immer mit den Wassergeburten. Es gibt irgendwie nur 10%, die dann wirklich, also die eine Wassergeburt vorher planen und dann wirklich im Wasser entbinden, weil das einfach ganz oft unangenehm ist oder nicht mehr geht. Und PDA, eine PDA kann dann auch nicht gesetzt werden oder so. Also
ich bin auf jeden Fall der Meinung, wieso soll ich es mir schwer machen, wenn es auch einfach geht. Also deswegen sage ich immer, mach doch eine PDA, also So, ich finde, eine Frau ist nicht mehr wert, weil sie ohne PDA ihr Kind bekommen hat. Also das denken ja aber viele. Das Einzige, was natürlich dafür spricht, das ohne PDA zu machen, meiner Meinung nach, ist, dass du einfach mal, dass du einfach deinen Körper machen lässt. Ja. Durch die PDA bist du einfach eingeschränkt. Mhm. Du kannst da nicht rumlaufen.
Ja, also, genau. Du bist weiß nicht gar mehr nicht, Herr über deinen Körper.
Vielleicht kann man die PDA auch so setzen, dass man noch rumlaufen kann.
Kannst du, es gibt eine PDA to go.
Ja, das funktioniert ja auch nicht immer.
Ja, also bei mir hat es überhaupt nicht
funktioniert. Bei mir auch nicht.
Das war halt auch wirklich dann störend, würde ich jetzt mal sagen, in der Geburtsphase, dass man da einfach sich nicht mehr so gut bewegen kann. Mhm. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das halt gut für einen ist, wenn man sich bewegt, wenn man läuft, wenn man den Gang rauf und runter gehen kann, wenn man meinetwegen auch nochmal die Treppen runtergeht oder so. Ja.
Ja, du fühlst, also ich finde, ich habe so gemerkt, irgendwie, dass der Körper einem schon viel sagt, was er gerade braucht und was auch gut tut und förderlich ist irgendwie. Aber ich muss halt auch sagen, ich glaube, das kommt auch drauf an, mit wem du sozusagen da zu tun hast. Also ich habe auch von Freunden gehört, die ganz, ganz furchtbare Geburten hatten, weil ihnen ganz, ganz viel vorgegeben wurde. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich eine Hebamme hatte, die zwar da war, die mich aber am Anfang auch nicht so ganz ernst genommen hat und dann am Ende erschrocken war, weil ich schon so weit vorgeschritten war. Und die hat halt ganz viel einfach, die kam dann und hat gefragt, ob alles okay ist, aber sonst waren Tim und ich eigentlich die ganze Zeit alleine.
Und war das gut für dich?
Oder? Ja, mega. Also wie gesagt, ich glaube, unter der Geburt dachte ich dann schon, nimmt sie mich jetzt hier mal ernst, es ist wirklich, also wirklich ist es. Und dann hat sie sich halt tatsächlich auch den Mund angeschaut und meinte, okay, ja, sie sind ja kurz davor und sie sind erst seit 2 Stunden hier im Krankenhaus. Und ich so, ja, ich sag's ja. Mhm. Aber letztendlich bin ich da super froh drum, weil das war für uns beide toll und es war einfach echt ein richtig, richtig schönes Erlebnis.
Und haben eure Männer das gut mitgemacht in der Geburt? Also ich weiß von deinem Mann, also von deinem Freund Arne, dass er geschlafen hat und Nintendo gespielt hat, weil er tiefenentspannt war. Oder meinst du, das war so ein Ablenkungsmanöver, weil er nicht wusste, wie er mit der Situation umgeht?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber es war ja auch nur am Anfang, als es dann wirklich ums Pressen und sowas ging, da war er ja voll dabei, da stand er wirklich neben mir und hat so geschrien. Also da habe ich mich selber fast erschrocken und dachte mir so, oh, halt doch mal die Klappe.
Weil das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja gar nicht, also das meine ich jetzt nicht wertend, ne? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass du das toll findest, dass er sich ein bisschen zurückzieht. Weil
ja, davor fand ich es toll, weil da hätte ich es auch nicht gebrauchen können, dass du die ganze Zeit neben mir ist und mir mit einem Lappen oder so die Stirn
tut. Nee, ganz total auf und die Nerven. Ja. Er hat mir immer die Hand gedrückt, gemeint, was soll ich tun? Ich habe gesagt, lass mich
in Ruhe. Genau, das Einzige, was meine ich.
Kannst du die Kotztüte halten, so sonst.
Nee, da muss ich sagen, dass er es echt gut gemacht hat. Ja.
Und Tim?
Auch mega gut. Also der hat gegessen ohne Ende. Ich glaube, der hat 15 Franzbrötchen, die wir vorher noch mit Wien im Lidl geshoppt haben. So eine Stunde vor der Geburt auf unserem Spaziergang. Genau, und hat halt, wie gesagt, 15 Franzbrötchen, 3 Schokoladen und was weiß ich noch alles das gegessen.
Ich habe mir sogar was aus dem Kreislauf nach unten an die Tür bestellt, also von Arnes Familie. Und die haben das gebracht und Arnes ist kurz runtergegangen. Und dann habe ich oben richtig
gefressen. Nee, da hatte ich keine Zeit tatsächlich. Nee, aber der hat das cool mitgemacht. Hör wie doch bestimmt dann aber
ja, erzähl doch mal von deiner Geburt.
Ja, ich finde das schön, dass ihr das, also ich finde eure, ich muss mal näher ans Mikrofon gehen, ich werde hier schon ermahnt. und wir haben so Konfetti auf dem Tisch liegen. Also
ja, wir machen die
wenn ihr die ganze Zeit daran rauschen hört, dann ist das Konfetti.
Nur Maggie kann sich irgendwie zusammenreißen.
Ja,
naja. Du.
Also ich finde das total schön, dass ihr erzählt, weil ich habe meine Geburt nicht so erlebt, muss aber trotzdem sagen, dass ich keine schlechte Geburt hatte. Also was aber... Das ist halt auch so ein Phänomen, ne? Also in der Geburt war die Geburt unfassbar schrecklich und jetzt denke ich mir, ach,
ja,
noch so eine Geburt wäre schon schön.
Ne? Ich glaube, das ist doch schon so ein Uhrending.
Ja, das ist Ding, so ein Uhrensding, ne? Oder
wie nennt man das? Ja.
Sonst würden ja keine weiteren Kinder produziert werden. Ja,
also kurzzeitig dachte ich sterbe. Aber das waren halt so die letzten Wehen, aber da.
Also ich war über ET und 2 Tage und sollte eigentlich zu meinem Frauenarzt zur Kontrolle. Der hatte aber Gott sei Dank zu. Das war so ein, also der war 100 ungefähr gefühlt und der hatte halt auch so alte Geräte, das heißt, er hätte das gar nicht festgestellt, was in dem Krankenhaus festgestellt wurde und zwar waren Almas Herztöne total niedrig und die haben immer auf die Wehen reagiert und deswegen mussten sie einmal einleiten und weil das so schnell gehen musste, haben sie mir eine Einleitung auch gegeben und zwar diese schnellste irgendwie, die es da gab und das ist dieses Tampon gewesen und haben das Tampon auch das kann ich mal vorwegnehmen, eigentlich quasi bis zur Geburt drin, also bis zu den Presswehen drin gelassen, was für mich halt heftig war, weil ich habe da so stark drauf reagiert, die Ärztin meinte zu mir, dass es jetzt so ungefähr 12 Stunden dauern kann und ich hatte nach 15 Minuten, nachdem sie mir das Tampon gelegt haben, halt die erste Wehe und das, was so schwierig war für mich in der Geburt, war, dass die erste Wehe so doll war wie die letzte. Also am Ende lag ich halt 6 Stunden in den Wehen, was ja gut ist. Aber meine erste Wehe war halt so wie die stärkste letzte Wehe, die ich hatte.
Das ist bei Einleitung ja ganz oft so, dass du andere Wehen hast als die natürlichen.
Und davor hatte ich halt nie Wehen. Und ich bin halt in diesen, also ich war halt unten und habe meine Tasche mit Herbie aus dem Auto geholt, weil die gesagt haben, ja, sie können nicht mehr nach Hause. Und wir haben uns auch natürlich, also ich hatte totale Sorgen, weil einmal das Herz so nicht schlecht war, aber wir haben uns natürlich auch gefreut, weil wir endlich wussten, okay, jetzt geht's los oder es geht gleich los. Und dann standen wir auf dem Parkplatz und dann hat diese erste Wehe mich überrannt und die hat mir die Füße vom Boden gezogen. Mhm. Also ich konnte mich nicht halten. Ich bin einfach, alle Leute haben mich angeguckt, weil ich habe nur noch geschrien auf diesem Parkplatz und gesagt, oh Gott, was ist das? Und dann ging es stetig so weiter. Und dann habe ich eigentlich auch quasi schon nach einer halben Stunde oder so gesagt, ich halte es nicht aus, ich brauche jetzt schon Schmerzmittel. Und dann, das kann ich mich noch erinnern, hatte ich eine Hebamme, die dann meinte, ja, also sie sind ja erst eine halbe Stunde hier. Und dann meinte ich, wir gucken Sie doch mal auf den Wehenschreiber. Und sagt sie, oh ja, da ist ja was, wir fangen mal mit Buscopan an. Meine ich, gehen Sie mit Buscopan? Was für ein Scheiß. Ich will eine PDA. Die sagt, ja, jetzt geht aber nicht. Müssen Sie noch ein bisschen aushalten. Ja, und dann hatte ich halt irgendwie 2 Stunden diese Wehen. Und dann wollten die mich in die Badewanne legen. Und das ging aber auch schon nicht mehr, weil ich einfach nicht aufstehen konnte. Und habe dann immer darum gebeten, dass sie das Tampon rausnehmen. Und die meinten halt, es geht nicht, weil der Muttermund muss jetzt ganz schnell auf. Und die haben halt immer zu mir gesagt, sie müssen da jetzt durch. Weil wenn wir da jetzt nicht durchgehen, dann brauchen wir halt einen Notkaiserschnitt. Also müssen wir halt einen Kaiserschnitt machen. Und dann haben die mich da so liegen lassen und mir dann irgendwie nach 4 Stunden eine PDA gegeben und die PDA war dann aber falsch gesetzt und dann war ich komplett gelähmt, nur mein Unterleib nicht und dann habe ich halt mich nicht mehr bewegen können, habe aber alles gespürt. Dann haben sie einen neuen Anästhesisten geholt, der alte durfte dann auch nicht mehr dran, die Hebamme oder die Oberärztin ist auch komplett ausgeflippt, wie der mir eine falsche PDA setzen kann. Und bei der nächsten PDA hat es dann geklappt. Aber da war ich auch so betäubt, dass ich wirklich gar nichts mehr gemerkt habe. Und dann hatte ich quasi 12 Stunden nichts mehr gegessen und hatte einfach totalen Hunger und habe mir ein Käsebrötchen holen lassen. Also so wie ihr eigentlich auch, hatte ich dann irgendwann mal großen Hunger. Habe dann dieses Käsebrötchen gegessen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass der Druck komisch ist. Und dann war einmal quasi schon auf der Welt und ist alleine gekommen, als ich gerade gegessen habe, weil ich wirklich nichts mehr gemerkt habe. Also ihr Kopf war schon da und dann hat Herbie schon die Hebamme gerufen und dann haben wir einmal in 2 Presswehen, glaube ich, rausgepresst. Und ich hatte das Brötchen im Mund zu und mein
Kind auf dem Bauch. Stören Sie mich nicht.
Ja, so was ist nicht hier los? Ja. Also das war schon eine, ich glaube, keine typische Geburt. Es war schon irgendwie ein bisschen außergewöhnlich. Aber so, mir ging es gut danach. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen danach. Also so viel nach, wenn das... Ja, das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich komplett betäubt war.
Ich wollte gerade sagen, weil die sind heftig.
Ja. Und die hatte ich gar nicht, ich habe es nicht gemerkt.
Auch nicht am Tag danach? Oder?
Das Einzige, was ich hatte, war, ich hatte unfassbare Schmerzen danach in meinen Oberschenkeln und in meinen Waden. Und das lag davon, weil die auch eine Hebamme auf meinen Bauch gedrückt hat irgendwie, als sie dann als einmal rauskam. Und ich habe das gar nicht mehr so realisiert. Ich habe auch die ganze Zeit, weil die Wehen so stark waren, ich habe die ganze Zeit gebrochen. Ich habe, glaube ich, 15 Mal gekotzt und ich habe das gar nicht mehr gecheckt. So.
Ja.
Und Herbie meinte auch, ich war so apathisch, dass die Ärzte halt echt Angst hatten, dass ich gleich ohnmächtig werde. Also am Tag danach war alles gut und habe da schon eigentlich alles vergessen gehabt. Und sah nach 6 Stunden wieder aus wie vorher. Mein Bauch war komplett weg.
Echt? Oh, ne.
Das war richtig krass. Also ich war so, hä? Da war doch noch vor kurzem ein Baby drin. Aber es war alles so. Und nur meine Beine taten weh. Das war halt irgendwie eine Woche oder so. Das ist halt irgendwie dieser Stauchung, weil das ganze Blut reingeht. Aber ja.
Das und war's. Hattet ihr Probleme mit der Plazenta? Also manchmal gibt es ja Probleme danach, dass sie sich ablöst. Und die Leute, Mütter verlieren ganz viel Blut. Also kenne ich viele Geschichten.
Ich nicht, nein. Hattest du?
Nee, ich auch nicht. Aber habt ihr euch das so vorgestellt?
Dass danach noch was kam?
Ja, auch so das Ganze einfach.
Nee. Die Geburt?
Nee, ich meine jetzt auch das, ja, ja.
Also ich habe gar nicht, also ehrlich gesagt, hatte ich das vergessen.
Ja, ich auch so ein bisschen.
Und auf einmal meinten die, sie müssen jetzt noch ihre Plazenta gebären. Und ich meinte, nein.
Da habe ich eine gute Story. Eine Freundin von mir, die wollte nicht, dass ihr Mann das sieht, also die Geburt. Und der Mann musste draußen bleiben, bis das Kind, also bis ihre Tochter geboren wird. Weil sie halt nicht wollte, dass er das halt mitbekommt, ne? Wie der Kind halt rauskommt. Und dann ist die Tochter gekommen und sie hatte die Tochter auf dem Arm und hat die Hebamme gesagt, so, jetzt können Sie kommen. Und dann ist der Mann halt reingekommen und an ihm hinterhergelaufen. Und in dem Moment, wo der Mann halt an ihr vorbeigelaufen ist, ist halt die Plazenta rausgeflutscht. So, und der Mann so, oh!
Ja, das war bei Arne auch so. Der wusste das auch nicht irgendwie oder hat damit gar nicht mehr so gerechnet, weil dann ist man ja auch so,
ja,
oder
das ein Kind. Ja.
Und auf einmal macht es so flatt. Und was er macht, er hat sich ja geschworen, nicht nach unten zu gucken. Was macht er? Guckt vor der Geburt, was ist denn da passiert und sieht da diesen Mutterkuchen.
Also das sieht ja auch wirklich schlimm aus, ne?
Ja, es sieht aus wie ein Gehirn. Ganz
erinnern.
Da sind ja die Blutgefäße und so gehen da ja durch.
Also wir haben ja vorher schon ein bisschen abgesprochen, über was wir heute sprechen wollen, haben abgemacht, dass wir jeder eine Plazenta-Story so ein bisschen uns mal angucken.
Eine Anlehnung an unseren Namen.
Genau.
Oder?
Ja. Und da habe ich natürlich ein paar Bilder gesehen von einer Plazenta. Ich muss mir auch ehrlich sagen, ich habe das bewusst gar nicht so mir davor angeguckt gehabt. Also wie das wirklich aussieht. Das ist ja ein großer, sieht aus wie ein Kuhfladen in Rot.
Ich finde, das sieht aus wie ein Gehirn. Also wirklich so.
Sehen die nicht eh immer ganz unterschiedlich aus?
Vielleicht mache ich da gleich mit meinem Punkt.
Ja, genau.
Aber die Plazenta, die ich gesehen habe, waren halt zum Teil auch schon verfault.
Ach, boah. Verfault? Ja, was für Seiten was?
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Soll ich anfangen?
Ja,
fang mal an.
Ich habe mir nämlich die Lotusgeburt mal ein bisschen näher angeguckt. Und wisst ihr, was eine Lotusgeburt ist?
Erklär uns auch.
Also eine Lotusgeburt bedeutet, dass du dein Kind gebärst und danach nicht die Nabelschnur trennst. Das heißt, dein Kind bleibt verbunden mit der Plazenta, bis die Plazenta, beziehungsweise bis sich die Nabelschnur ablöst. Das kann 3 bis 10 Tage im Durchschnitt dauern. Und also dann hast du quasi bis zu 10 Tagen die Plazenta an der Nabelschnur die ganze Zeit bei deinem Kind.
Und aber wie hast du die in der Tasche?
Oder? Ja. So, Plazenta
Chanel.
To go.
Ich habe meine Plazenta dabei. Das kann ja, ich wirklich. Mir gar nicht vorstellen.
Die Frau mit Stil tragen Chanel.
Wie wird die eingepackt?
Ja, es gibt Plazenta-Taschen.
Also du wirklich?
Kannst, ich habe nicht gepupst. Wieder der Stuhl.
Du kannst Plazenta-Handtaschen kaufen. Und da kann die Plazenta rein, damit du normal dich fortbewegen kannst.
Und die Nabelschnur?
Die hängt dann da wie so ein Ladekabel vom Handy. Inzwischen.
Das hast du sehr schön gesagt mit dem Ladekabel.
Ja, jetzt kann man
sieht dann wirklich aus wie ein Ladekabel, weil die Plazenta, die trocknet ja. Und die Nabelschnur trocknet auch. Also schon nach wenigen Stunden, Tagen ist das komplett eingetrocknet. Und dann ist die Nabelschnur nur noch ein dickerer Faden, der da zwischenhängt. Und der hat natürlich auch eine braun bis schwarze Farbe.
Ja.
Und die Plazenta ist, die fault, ist ja klar, es ist ja dann totes Gewebe. Im Krankenhaus sagt man auch, eine Plazenta ist totes Gewebe, das kommt dann halt nur noch mit entsorgt.
Und was ist dann der Sinn dahinter, weißt du das?
Ja, der Sinn dahinter ist, die Post. der Sinn dahinter ist, dass Fans dieser Lotusgeburt sagen, dass man dadurch sein Kind einfach sanfter auf die Welt bekommt, weil es länger noch verbunden ist mit seinem, mit dem Mutterkuchen halt und dadurch nicht diesen Knall hat.
Ah, okay.
Ne? Und dass Gelbsucht vermieden wird, dass
die Post. So hartnäckig, die Post.
dass Gelbsucht vermieden wird und so weiter und so fort. Also es gibt viele Punkte, die dort von Fans immer wieder genannt werden. Aber man muss sagen, es ist kein einziger Punkt außer einer bewiesen. Der einzige Punkt, der bewiesen ist, ist, dass eine Infektionsrate geringer ist, weil du natürlich keine Wunde hast.
Ja, aber das ist ja klar.
Das habe ich bei vielen Sachen gelesen. Also ich habe viel darüber gelesen und da steht bei keinem. Oh, jetzt ist er
wieder. Ja, aber jetzt rastet er aber aus. Jetzt geh mal weg da.
Toll, jetzt musst du dein Paket nachher irgendwo abholen. Dass irgendwie ganz wenig bewiesen ist, ob das wirklich hilft. Also man kann sich ja auch so Pillen machen.
Ich frage mich halt, in der Natur früher hat man, also ich kenne das nur von Tieren, aber da beißen die doch die Nabelschnur durch, oder nicht? Hat man das wirklich dran hängen lassen oder hat man die getrennt?
Es ist überhaupt nicht natürlich, dass man die Nabelschnur dran lässt, denn in der Natur ist es so, dass die Tiere die Nabelschnur abbeißen, sofort nach der Geburt.
Außer es gibt doch irgendwie so, dass man sagt, dass man die ein bisschen dran lassen soll, dass die noch pulsiert oder so.
Auspulsiert.
Genau,
auspulsiert, aber das passiert halt quasi in den ersten Minuten nach der Geburt. Okay. Und das ist super, weil das gibt halt nochmal so einen Eisenschub und quasi Energieschub für das Baby. Also das ist toll. Und man sagt dann auch, dann nehmen die Babys immer eher schneller zu. Also das ist echt gut.
Man kann doch auch Nabelschnurblut einfrieren lassen.
Ja, das gibt es auch. Ne? Zellen aus ja, aber genau, man kann das gerade. Das ist,
oder spenden.
Also, ja.
Genau.
Ja. Aber ja, die dran zu lassen, bis sie verfault, machen halt einige das auch so ein bisschen esoterisch, aber es hat wirklich eigentlich keine Vorteile. Und das Besondere ist, dass du diese Nabelschnur und die Plazenta halt sofort immer wieder mit Salz und Kräutern, Lavendel und so weiter einreiben musst, damit die halt nicht so stinkt, ne?
Ja, klar. Ja, ich, aber vielleicht haben die irgendwas integriert, diese Plazenta-Taschen?
Dafür, dass so ein Duft aus,
ja, so ein Baum wie im Auto.
Ja, genau. Wie heißt das? Wunderbaum
oder sowas?
Ja, diesen Wunderbaum, genau.
Oder das in der Toilette, nee. Diese, wo du immer drauf
ja. Ja, was glaub, immer so nach 10 Minuten heftig, ne? Einmal sprüht oder so.
Also wie sehen die denn aus?
Ja, die Videos, die ich mir angeguckt habe, das ist ja echt, also auch hier, wir bewerten das halt, also wir bewerten das natürlich gerade irgendwie ein bisschen, aber es soll jeder machen, wie er möchte. Aber das war halt schon ein bisschen, oh, die haben halt die Plazenta dann immer aus ihrem Tonkrug, die meisten haben einen Tonkrug, wir könnten auch einen töpfern.
Ja, ich bin sehr gut da drin.
Und haben die einfach eingerieben mit, mussten die immer wieder rausnehmen zweimal am Tag und diese halb vertrocknete Plazenta dann einreiben mit Ölen und Salz und Kräutern. Okay.
Stelle ich mir ganz schön anstrengend vor, wenn man mal bedenkt, dass die Tage nach der Geburt eigentlich schon
anstrengend sind.
Und dabei musst du überlegen, du hast ja diese Plazenta, um die du dich kümmern musst und das Baby ist so, als hättest du Zwillinge.
Ja, und vielleicht geben die ihren Plazenten, ne? Auch Namen.
Ja, kann gut sein. Stell dir vor, du hast Zwillinge mit einer Lotusgeburt.
Oh Gott, stell dir das mal. Dann hast du vier. Brauchst du ein eigenes Auto? Ja. Wie kommst du nach Hause?
Ja, keine Ahnung. Mit ja, du musst halt immer diese Tasche mit dir rumtragen.
Gibt es die in verschiedenen Designs?
Ja.
Oh, echt?
Es ist eine Marktlücke, die jetzt seit kurzem gedeckt ist.
Ich kann ja nähen, ne?
Ja. Nee, also das ist wirklich spannend und ja, das machen einige, ich folge sogar einer Mama bei Instagram, die das mal gemacht hat und das fand ich auch ein bisschen spooky, weil da immer halt dieser Tonkrug mit der Plazenta neben dem Baby lag. Aber
ja,
mal machen, ne?
Ja.
Und ihr so?
Merle, hau mal raus.
Ich habe die Plazenta-Kunst gefunden. Ich glaube, das machen relativ viele Menschen.
Erzähl.
Und zwar nimmst du deine Plazenta mit nach Hause und entweder gibst du sie einem Künstler oder du machst es selber und malst damit sozusagen ein Bild. Und da die Plazenta ja diese Blutgefäße in sich drin hat, kann man daraus sehr, sehr schöne Bäume gestalten. Ich habe ganz wundervolle
Bilder zu Hause von meiner Plazenta.
Ja, 30, überall.
Echt so viel? Mensch, da musst du aber eine große Plazenta.
Ich schenke dir auch mal ein.
Oh nee, danke.
Nein, die Plazenta ist der Pinsel, oder was?
Nein, du drückst sie in Farbe und machst dann Abdruck
ach
damit.
Ach so, ich dachte mit dem Blut.
Bisschen, ich auch, so muss das Blut eingetrocknet.
Ja, genau. Nein, du hast dann den Baum, das ist sozusagen dann so eine Baumform und das sind die Äste, weißt du, die Blut.
Das habe ich früher als Kind immer mit Blättern gemacht.
Ja, ich finde es auch ein bisschen gruselig, aber wer... Ich habe das auch schon gesehen, dass das viele über dem Ehebett hängen haben. Und es gibt noch was anderes.
Vielleicht soll ich das über den Shop verkaufen.
Personalisierte Poster ja.
Mit meiner eigenen Plazenta. Wer weiß.
Es gibt aber auch noch was.
Doch, ein Baby, Maggie.
Oh nee, danke.
Es gibt aber auch noch was anderes. Dann nimmst du nicht nur die Plazenta mit, sondern auch die Nabelschnur lässt du dran. Und dann schreibst du mit der Nabelschnur unter die Plazenta, also... Genau, du machst einen Abdruck, glaube ich, von der Plazenta und das ist dann also mit Farbe auf einem Gemälde und die Nabelschnur führt nach unten und du schreibst mit der Nabelschnur das Wort Love oder Lovely oder so. Das ist auch ziemlich im Trend.
Und ist das total legitim und normal? Macht das jedes Krankenhaus, dass du deine Plazenta mitnehmen
kannst? Ja, du hast das Recht darauf, die mitzunehmen.
Wie packen sie dir denn ein?
So in so einem Kühlbox
oder so einem To-Go-Behälter.
So wie beim Asiaten.
Ja, wie beim Asiaten, genau.
Ja,
so vom Krankenhausessen noch diese Alu-Überpackung drüber.
Ja, also du hast das Recht darauf, während der Geburt zu sagen oder nach der Geburt zu sagen, dass du deine Plazenta mitnehmen möchtest. Genau.
Machen das viele? Habt ihr Zahlen da? Ich habe gar keine
Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Zahlen, aber es ist schon verbreitet, glaube ich.
Ja, es ist ja auch total verbreitet. Das war jetzt... auf diesem Blogger-Event letztens war eine, die hat ihrem Kind immer Plazenta-Globuli gegeben.
Ja.
Und das ist ja auch total verbreitet. Ne?
Ja, aber da gab es doch mal diesen Riesenskandal. Ich weiß nicht, wie wie viel wert das jetzt ist, weil das ist irgendwie eine amerikanische Frau gewesen, die irgendwie von diesen Globuli-Pillen, also die, wie heißt denn das, diesen Infekt, den man bekommen kann unter der Geburt, beziehungsweise das Baby, da wird man auch immer getestet nicht, in der Schwangerschaft. Und die hat sich damit anscheinend über diese Globuli-Pillen angesteckt. Aber ich weiß ja halt nicht, wie viel, das hatte ich nur mal gelesen,
Ich habe auch darüber gelesen, dass es einfach nicht bewiesen ist, ob es was hilft, es bringt. Also natürlich die Leute, die es herstellen, die sagen, dass es was bringt.
Ja,
ob es wirklich was bringt,
ich weiß keine man Ahnung, ja auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe auch erst jetzt im Nachhinein, also nach Jonas Geburt, so ein bisschen darüber erfahren. Vorher, ich habe auch nicht viel gelesen, weil erstens bin ich ja relativ jung Mama geworden. Ich habe bewusst auch nicht so viel gelesen, da habe ich noch gar nicht, oder bin ich mit dem Thema gar nicht in Berührung gekommen.
Ja.
Ihr?
Nee, gar nicht.
Wahrscheinlich auch vermehrt durch Sachen wie Social Media oder sowas.
Ja, ob dann ja auch auf und je weiter
und so ein Trend,
Mama, immer mal Themen auseinandersetzt, desto mehr wird dir sowas auch angezeigt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man... Also nein, es ist natürlich super, wenn ihr euch informiert und auch unseren Podcast hört.
Der ist doch so informativ, den muss man hören.
Nee, aber sonst, ich glaube auch, dass es vielleicht auch ganz gut ist, nicht alles zu wissen. Aber ich glaube, Maggie, du hast auch einen sehr ekligen, darf man das sagen?
Nee, wir müssen ja ganz neutral sein.
Ja, klar.
Wir haben ja keine Wertung. Nur so viel, Tim ist nach jetzt 2 Tagen Recherche etwas schlecht.
Aber sagen, Tim ist vegan. Ah, das würde mich auch mal interessieren.
Stimmt.
Ah, okay, das jetzt
im Okay, also Tim ist weg. Übrigens mein Mann.
Nicht dein Hund,
keine Katze. Von vorne. Ich hatte das Thema, die Plazenta zuzubereiten zum Verzehr und sie auf verschiedenste Weise kulinarisch zu genießen.
Boah.
Ja.
Kam wirklich tief vom Herzen gerade, konnte das nicht stoppen.
Ja, du. Erstmal gibt es auf jeden Fall, was mich gewundert oder was mich erstmal überrascht hat, damit habe ich gar nicht gerechnet, wie viele Rezepte es doch gibt, um die Plazenta zuzubereiten. Mhm. Ob es Lasagne ist oder was hatte ich denn noch gelesen? Suppe, Smoothies, genau.
Mhm. Alles Mögliche. Also einen leckeren Plazenta-Smoothie.
Das ist ja ganz eklig. Ist sie dann roh da reingemixt einfach?
Ja, das. Bei der Lasagne ist es wenigstens so, dass sie angebraten wird.
Das ist doch Kannibalismus.
Ja.
Wenn du dein eigenes... Du isst dein eigenes...
Das ist ja kein Lebewesen in dem Sinne.
Das ist ein Organ von dir, dein eigenes Organ.
Ja, also...
Aber dürfen Veganer das essen?
Das weiß ich nicht.
Weil das machen wahrscheinlich viele Veganer. Also, das machen ja relativ, also das, wenn man das mal ein bisschen eingrenzt, das machen ja eher esoterische Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber im Großen und Ganzen sind es wahrscheinlich mehr esoterische Menschen als nicht. Und die sind ja fast alle vegan.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin da nicht so drin.
Dürfen Veganer ihre eigenen Körperteile essen?
Ich weiß nicht genau.
Sollte irgendwer sein eigenes Körperteil
essen? Also falls ihr das wisst, ob Veganer ihre eigenen Körperteile essen dürfen, bitte einmal schreiben.
Ich glaube, davon abgesehen möchte Tim es trotzdem nicht. Also, ich habe es ihm sehr schmackhaft angeboten, aber nein, er möchte auch beim nächsten Kind meine Plazenta, glaube ich, nicht verzehren.
Aber ich möchte sie haben.
Aber du, okay, was möchtest du denn? Eine Lasagne? Okay. Also bei dem einen Lasagne-Gericht oder bei dem Rezept stand auf jeden Fall, man soll auf gar keinen Fall die Lorbeerblätter vergessen, weil die geben den geschmacklichen Kick, wo ich mir dachte, ja gut, also vielleicht.
Also glaubt ihr, man schmeckt die Plazenta?
Nee, ich glaube, die schmeckt nach nichts.
Ist bestimmt. Das denn in diesen Rezepten, ist das dann 500 Gramm Rinderhack und 50 Gramm Plazenta?
Nee, Hack kommt da nicht rein. Das ist sozusagen, also in den Rezepten.
Die Plazenta ist Hack, oder?
Ja. Also.
Aber ich habe mal eine Frage.
Na?
Warum
ist das? Ja, das hat Tim mich gefragt. Er meinte, er hat mich angeschaut und dann meinte ich so, ja, und was sagst du zu dem ganzen Thema? Sagt er, also wir sind doch schon weiter als das. Wir müssen doch unsere Plazenten gar nicht mehr essen, weil ich meine, früher, das macht für mich alles Sinn. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe sowieso schon vieles gesehen und ich weiß, dass ganz viele Tiere natürlich ihre Plazenta und alles danach essen, einfach weil es ja Sinn macht, damit keine Raubtiere angelockt werden. Das haben Menschen bestimmt früher auch gemacht. Aber heute müssen wir sie ja theoretisch nicht mehr verzehren. Und ups, das war ich.
Diese Folge läuft ja.
Ja, die Folge läuft. Profis ohne Ende.
Ja,
aber auf jeden Fall.
Die Post, die Mails.
Jetzt kommt gleich noch ein Anruf.
Ja,
eigentlich muss man es nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob es einem, vielleicht verpassen wir auch total was, Mädels.
Ja, ich überlege es mir mal fürs nächste Mal.
Lädst du mich dann ein? Weil, oh, ich das habe ich nämlich auch gelesen.
Ja, weil also man soll die Plazenta ja, also man soll die Plazenta jetzt ja zu sich nehmen, weil das einfach gesund sein soll.
Nein, aber das ist nicht bewiesen. Das ist einfach.
Ja, aber das ist generell, also außer die Kunst, aber das, was wir beide angesprochen haben, gilt ja als gesund. Das machen die ja nicht, weil die sagen, die wollen kein Geld ausgeben für Hackfleisch.
Sondern, ich nehme heute mal meine
Plazenta. Stell dir mal vor, damit könnte man eine ganze Großfamilie versorgen. Die ist ja relativ groß, die Plazenta, ne?
Ja, ja, ich glaube, eine.
Steht dann wahrscheinlich auch bei den Rezepten. Kilo?
Wie viel wiegt das? Ich weiß es nicht, aber es war schon leichter, als sie noch mit rauskam.
Verzehrempfehlung reicht für 8 bis 10 Kinder und Eltern.
Bei Chefkoch gibt es auch Rezepte.
Bei Chefkoch, ja. Nee, auf jeden Fall, was ich eben noch sagen wollte, es gibt tatsächlich so Plazentenfeste, da treffen sich Mamas und laden sich zum Plazentaverzehr ein. Und
das ist neue Thermomix verkaufen.
Und vielleicht gibt es ja auch für den Thermomix Plazenta-Rezepte.
Ja. Das ist der neue Trend, ich sag's euch.
Na, Lust?
Ja, vielleicht
beim nächsten Magazin.
Wer spendet denn seine Plazenta?
Der als erstes Magazin zweite und Plazenta-Rezepte.
Ui.
Mit dem Thermomix-Inkoration.
Ja. Ja, aber machen wir als nächstes eine Party zusammen.
Ja, Plazenta-Party.
Ja,
finde ich gut.
Ich finde es super spannend.
Dann ist auf unserem Coverbild statt dann der Kuchen dann der richtige Mutterkuchen.
Ja,
was ein Wort.
Stimmt, den hätten wir auch auf die Teller legen können.
Oh Gott. Ich weiß nicht.
Naja,
gibt es einen Shop, wo man Plazenten kaufen kann? Das ist hier auch nochmal interessant.
Ganze?
Also ja, so also sag mal, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne. Das sind zwei Sachen, die recherchiere ich bis zur nächsten Folge.
Oh ja, du hast eine Hausaufgabe.
Ist es nur gesund, also scheint es nur gesund zu sein, wenn man seine eigene Plazenta ist? Und gibt es die Möglichkeit, Plazenten im Internet zu kaufen?
Bestimmt, aber das müssen wir mal recherchieren.
Schauen wir mal, das will
ich nicht. Stimmt nicht, oder? Man kann, oder?
Ja, es macht
nur Sinn,
aber man kann auch keine menschlichen anderen. Es macht nur Sinn, Sachen im Internet zu kaufen, wenn die auch für mich dann.
Ja, du kannst ja auch keine Lunge im Internet kaufen. Also kann man in Deutschland kann man
aber
doch bestimmt keine.
Aber es gibt das im Darknet, da kannst du
ja vielleicht.
Das war ja alles anderes, weil du kannst sie ja verzehren. Also ja, okay.
Muttermilch kannst du ja auch spenden oder verkaufen.
Ja, aber es ist ja kein Organ.
Ja, okay, dann.
Ich weiß aber nicht. Organe, die man sonst wegschmeißt.
Ich habe keine Ahnung. Du recherchierst mal.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Recherchier mal.
Habt ihr noch irgendwas gefunden auf eurer Suche? Manche nehmen die auch mit nach Hause und pflanzen Bäume. Bäume daraus.
Ja, das könnten wir eigentlich auch mal machen, oder?
Das ist noch das, was ich am ehesten verstehe, muss ich sagen. Also, dass du es mitnimmst in deinen Garten und dass da einfach einen Baum drauf pflanzt, das finde ich eigentlich ein schönes, also schöne Idee.
Meine Mutter hat meinem Bruder den Schnuller so abgewöhnt, dass meine Mutter gesagt hat, wir pflanzen jetzt den Schnuller ein und dann wächst da ein Baum raus und dann hast du bald ganz viele. Und mein Bruder hat jeden Tag gewartet, bis der Schnullerbaum wächst. Aber so könnte man es eigentlich auch mit der Plazenta machen. Dann pflücken wir die Plazenten, die dann da rauswachsen und verkaufen sie im Internet und werden ganz toll.
Ja!
Also, Nina, du machst mir ein bisschen Angst. Da draußen steht dein Gemüsegarten, den du pflanzt. Aber Nina denkt, so wie bei Findus und Pettersson. Kennt ihr das? Der pflanzt ein kleines Fleischbällchen ein und denkt, daraus wächst ein Fleischbällchenbaum. So ist das, so denkst du über die Plazenten.
Ich glaube, das ist ganz gut. Oder ich nehme ihn als Dünger. Mal gucken.
Ja.
Ich finde, das ist eine super Geschäftsidee.
Klingt gut, oder?
Ja.
Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal mit und werden mal die restlichen Fragen klären. Wenn euch noch was Tolles zum Thema Plazenta einfällt, dann kommentiert uns das gerne.
Oh ja, bitte. Ich bin gespannt über eure Geschichten.
Vielleicht kennt ihr ja auch noch einen anderen Brauch, den man mit dem Mutterkuchen
oder nach der Geburt selbst irgendwas macht.
Ja.
Würde mich auch
interessieren. Was habt ihr mit eurer Plazenta gemacht? Bitte kommentiert das mit. Das würde uns so sehr interessieren. Und wenn ihr Bock habt, da sogar mehr zu schreiben, auf Mama Empf könnt ihr immer einen Blogbeitrag machen. Mal kurze Schleichwerbung.
Sehr cool. Gut, klingt gut. Sehen wir uns das nächste Mal?
Ja.
Machen wir. Ich freue mich auf euch.
Bis dann. Tschüss.